athletes from 7 countries lined up for the start of the men's H5 cycling road race. The riders in this category use hand cycles. They were competing over a distance of 60 kilometres, made up of 4 laps.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Andis Trittrad Triathlon Podcast, der sportlichste Podcast der Schweiz.
Hallo Tobias, schön, dass du dir Zeit genommen hast für mich.
Merci vielmals für die Einladung.
Das ist heute mal was ganz anderes, denke ich, was noch nicht in der Schweiz so viel vorgekommen ist, dass ich dich in meinem Podcast habe. Aber am besten stellst du dich mal kurz alleine vor und auch genau, was du machst.
Ja, ist für mich jetzt auch eine Podcast-Premiere. Bin gespannt, wie das wird. Mein Name ist Tobias Fankhauser. Ich bin 31, wohne in Hölsten, Kanton Basel-Land. Und ich fahre Handbike. Wir haben sicher auch schon Handbiker unterwegs gesehen. Das ist das Liegevelo, wo Paraplegiker brauchen, wo mit den Armen angetrieben wird, wo so recht Formel-1-mäßig aussieht.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du quasi dazu gekommen, mit dem Handbike zu fahren?
Ich habe hab 2003 einen Velounfall gehabt und bin durch den Unfall Tetraplegiker geworden. Das heisst, ich bin vom Hals an abwärts gelähmt und habe vor dem Unfall schon sehr gerne Sport gemacht. Und von dem her war es für mich naheliegend, auch weiterhin Sport zu machen. Ich habe dort einen Trainer getroffen, der mir das Handbike gezeigt hat und bin nie mehr davon losgekommen.
Wie bist du damit umgegangen mit dem Unfall am Anfang? Was ging dir im Kopf vor?
Ja, gerade am Anfang, gell, da wirst du von einem OP in andere gefahren. Da hast du wirklich gar nicht Zeit, um das wirklich zu reflektieren. Da prasselt so viel auf dich ein, dass geht ein Zeitchen, bis du da überhaupt, oder bis ich einmal konnte mit dem Verarbeitungsprozess anfangen. Und da hat mir Sport sicher sehr viel geholfen, um wieder die neue Art von Körpergefühl kennenzulernen, um wieder rauszugehen, mich bewegen, so ein bisschen die Alltagssorgen vergessen.
Also hast du quasi, also nach deinem Unfall, als du aus dem Krankenhaus rausgekommen bist, war für dich schon klar, ich möchte weiter Sport machen, oder?
Ja, gell, Sport ja, aber habe nie daran gedacht, um irgendwie einen Leistungssport zu machen, sondern es ist einfach darum gegangen, für mich wieder mich zu bewegen. Ich habe 5 Monate in Notwil im Paraplegikerzentrum gesehen. Ich habe dort eine Gruppe Jugendliche kennengelernt, die immer am Mittwochnachmittag Sport gemacht haben. Und durch das konnte ich einfach mit Gleichaltrigen auf Augenhöhe Sport machen. Und das war eigentlich cool für mich, weil im Schulsport mit 20 pubertierenden Männern, jungen Männern, die haben nicht Rücksicht nehmen auf einen Rollstuhlfahrer im Schulturnen. Und da bin ich mehr im Weg rumgestanden. Und darum war es cool für mich, um dort einen neuen Kollegenkreis zu haben und auch mit denen Sport machen.
Wie war das am Anfang für dich? Hast du so ein bisschen aus Spaß trainiert mit denen oder hast du eher dir vorgenommen, größere Ziele mal später zu erreichen?
Nein, das ist nur Spaß an der Freude.
Und hast du irgendwann, hast du gesagt, du hast einen Trainer kennengelernt, hast du irgendwann dann alles etwas höher gefahren vom Trainingslager und Stunden, die du trainiert hast in der Woche?
Ja, voll. Der Trainer war natürlich auch ein Fuchs gewesen. Der hat mich irgendwie 3-4 Jahre nach meinem Unfall an ein Schülerrennen angemeldet, wo ich dann mit Abstand Letzter geworden bin. Aber dann hat es mich Ehrgeiz natürlich schon ein bisschen gepackt, um ein bisschen mehr zu trainieren und nicht mehr Letzter zu werden. Und ich bin dann halt vielleicht zweites Mal ins Training gegangen und dann bist du halt ein bisschen besser geworden. Dann gehst du das dritte Mal ins Training. Und kommst du vielleicht mal in ein Nachwuchskader gekommen. Und so bin ich dann einfach schleichend in den paralympischen Sport reingerutscht und das haben wir den Ärmel reingenommen. Und ich habe dann auch am Gymnasium mit Sportklasse können, wo man auch noch Möglichkeiten zum mehr Trainieren eröffnet hat. Und so, also überhaupt kein bewusster Entscheid gewesen, aber irgendwie bin ich dann auf die Leistungssportschiene gekommen und habe gemerkt, hey, ich habe da Potenzial und es hat mir Spass gemacht, mit diesen Leuten unterwegs. Ja.
Also quasi vom vorletzten bist du dann ziemlich weit nach vorne gerutscht in den nächsten Monaten dann.
Sagen wir in den nächsten Jahren.
hast du den immer noch den gleichen Trainer oder hast du den Trainer mal gewechselt in der Zeit?
Genau, ja, ich habe immer noch den gleichen Trainer, den Paul Odermann, der mich jetzt seit Anfang an begleitet, eigentlich auf meinem ganzen Weg vom jungen Bub, der aus der Rehabilitation rausgekommen ist, der kaum einmal um 400 Meter Bahn um hat mögen, bis zum Paralympics-Medaillengewinner.
Ja, also ich kenne ihn jetzt nicht, aber ist er so eine richtige Nummer in der Szene bei euch?
Ja, er ist vor allem Leichtathletik-Trainer. Ich bin auch der erste Athlet im Handbike, den er auch betreut. Also er ist auch der Trainer von Marcel Hug zum Beispiel, wo ja mehrfacher Paralympicsieger und Medaillengewinner etc. pp. ist.
Genau. Kannst du dich noch so ein bisschen an das erste große Rennen von dir erinnern, als du gestartet bist?
Ja, also gell, unsere Rennen finden eigentlich so unter Ausschluss von der Öffentlichkeit statt. Also da sind vielleicht mal Freunde und Bekannte anwesend. Und als ich auf London 2012 auf Paralympics konnte, dann wirst du natürlich, bin ich erschlagen worden von der Dimension von dem Anlass. Das sind Zuschauer in mehreren Reihen am Strassenrand gestanden. Das ist natürlich für mich der Adrenalinkick par excellence gewesen. Und vorher, erst die WM-Teilnahme, sind wir auf Kanada geflogen. Irgendwie eine kleine Stadt, 800 Kilometer nördlich von Montreal, wo einfach schon die Reise ein Event für sich war. Und da war halt einfach cool, das erste Mal so weit wegzukommen, die Schweiz zu vertreten. Ja, ich habe nicht genau gewusst, was auf mich zukommt, aber ich habe das wirklich in vollen Zügen genossen. Und habe dann auch noch so ein bisschen den jugendlichen Leichtsinn oder so mitgenommen.
Also man hört ja so ein bisschen raus, dass es natürlich auch wahrscheinlich mal schöner wäre, wenn man nicht nur wahrgenommen wird durch diese großen Anlässe, sondern dass vielleicht auch mal in der Schweiz oder in anderen Nachbarländern da mehr vielleicht getan wird, dass der Sport Aufmerksamkeit bekommt.
Also ich reisse mich jetzt nicht darum, hier jeden Tag in der Zeitung müssen lesen, ob meine Leistung gut war oder nicht. Also es hat auch seine Vorteile, so ein bisschen unter dem Radar zu fliegen und einfach bei den Highlights Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber sagen wir natürlich so aus Sponsoring-Sicht und so, wäre es schon wünschenswert, wenn da nicht nur irgendwie Fußball und Eishockey in der Schweiz im Fokus dann stehen würde.
Hast du in den letzten Jahren irgendeinen Lieblingswettkampf, wo du immer wieder gerne hingehst, oder bleibt das irgendwie mehr mit Olympia alles?
Ja, das Rennen in Kanada gibt es immer wieder, entweder in Form von einer WM oder Weltcup. Und es ist einfach so cool, weil es so abgelegen ist. Und in diesem Städtli Bécomo passiert wahrscheinlich einmal im Jahr etwas. Und das ist unser Weltcup und da kommen auch viele Leute. Und die sind mega herzlich und freuen sich. Und es ist wirklich schön, immer wieder dorthin zu gehen, auch wenn die Reise eine absolute Qual ist, bis man mal dort oben ist. Aber das ist irgendwie schon so ein Geheimtipp. Ich denke, auch als Triathlet kommt man eher so ein bisschen an die versteckten Plätze, nicht irgendwie nur so in die grossen Städte. Und das finde ich cool, wenn man einfach mal auch ab vom Schuss.
Also, damit ich jetzt mal so ein bisschen nochmal kurz zurückspringe, wie muss ich mir denn den Trainings- oder deinen Alltag ungefähr vorstellen? Wie bewältigst du oder wie machst du deinen Alltag?
Ich bin im Moment Profi-Athlet, also ich kann mich komplett auf den Sport konzentrieren. Das heisst, ich mache meine Trainings. Der Handbike-Sport, die Rennen gehen so 1,5 bis 2 Stunden. Das heisst, meine Trainings bewegen sich auch so in diesem Rahmen.
Aber wie trainierst du auch zu Hause? Hast du da zu Hause wie...
Ja, klar. Also, ich meine, sobald das Wetter es zulässt, habe ich hier im Oberbaselbiet meine Trainingsrunden, die ich absolviere. Für den Winter habe ich jetzt im Keller einen coolen Trainingsraum, wo ich mit Rollen und Zwift mich quälen kann. Und dazu gehen wir einfach noch sicher 2-mal in der Woche ins Krafttraining, um auch hier noch Kraft Fokus zu legen.
Ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, es tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht manche Sachen nicht ganz verstehe oder nachfrage, weil ich habe mich schon mit dir und dem Sport beschäftigt, aber es wird irgendwie nicht viel dazu geschrieben. Podcast gibt es eigentlich überhaupt keine dazu. Und deswegen frage ich dich einfach mal zwei, drei Sachen. Ist auch bei dir wichtig, wie bei den Triathleten oder Rennvelofahrern, dass du, wenn du an der Kurbel, du kurbelst ja quasi die ganze Zeit mit deinen Händen, dass da irgendwas, dass du das nachmisst mit Watt und allem? Wird das auch komplett so gemacht?
Aha, ja, selbstverständlich. Also ich habe ein SRM, also Wattaufzeichnung ist bei uns ist sicher länger gegangen als bei den Velofahrern, hat mittlerweile aber auch Einzug gehalten und wird als Mittel zur Leistungsmessung und Trainingssteuerung verwendet. Mit den Oberarmen können wir halt einfach viel weniger Watt leisten als jetzt ein Velofahrer, aber
Erzähl mal, was, wenn du da jetzt normales Training machst, was sind dann so für Wattzahlen da auf deinem Display?
Ich muss vielleicht noch schnell eine Klammer auftun. Ich bin in der Kategorie von der Tetraplegiker. Die nennt sich MH2, steht für Man Handbike 2. Das heißt, ich bin der Kategorie, die am zweitschwersten eingeschränkt ist von fünf. In einem Grundlagentraining fahre ich vielleicht 90 Watt, also vielleicht etwa 2 Watt pro Kilo. Und in einem Zeitfahren, flachen Zeit, oder in einem 20-Minuten-Zeitfahren, kratzen so etwa 130 Watt.
Wenn ich das jetzt nach außen nehme, das heißt bei den Wettkämpfen, was fahrt ihr ungefähr für eine Geschwindigkeit? Oder was ist normal in der Geschwindigkeit?
Ja, so ein flaches Strassenrennen fahren wir so, vielleicht zwischen 3 und 35er Schnitt. Jetzt meine Kategorie. Die schnellsten Handbiker, die fahren den Marathon unter der Stunde, also die fahren weit über einen 40.
Ja, aber 35er Schnitt ist ja auch schon relativ, relativ heavy. Also.
Ja, also unsere Begleiter, wenn wir so im Feld sind oder in einem Trainingslager, wenn wir so ein bisschen den Sog haben von der Gruppe und unsere Begleiter halt einfach mit dem normalen Rennvelo keinen Windschatten haben, die müssen schon kräftig.
Aber ich habe gesehen, du hast auf Facebook, wenn man dich da abonnieren möchte, da bist du in Dubai gewesen, hast da irgendwann mal trainiert.
Ja, genau.
Da waren schöne Fotos. Und dann gehst du eigentlich hin, wo auch normal, also wo dich mit dem Rennvelo noch begleitet oder wie macht ihr das?
Ja, also jetzt in Dubai bin ich mit der Sandra Graf gesehen, einer Paralympic-Medaille-Siegerin von London und Marcel Hug. Und dort ist jetzt einfach mein Vater mitgekommen, der Sandra, ihr Mann, und der Paul, und Marcel und mein Trainer. Und die begleiten uns dann auf dem Rennvelo.
Ja, wir müssen schon Gas geben. Aber 35er, ist, hätte ich ganz ehrlich gesagt, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, aber es ist schon relativ, ja, relativ hart. Ne?
Also geil, das ist dann schon Renntempo.
Aber du beanspruchst ja, also ich sage, Triathleten haben jetzt immer so ein bisschen den Vorteil, die belasten die Beine beim Laufen eher stärker, die Muskulatur, beim Velofahren weniger, aber du tust ja die ganze Zeit deine Schultern und deine Arme massiv belasten eigentlich.
Genau, plus auch noch die Belastung im Alltag, also wir machen halt wirklich alles mit den Armen.
Also hast du viel Muskelkater eigentlich immer, wenn du so viele...
Nein, Muskelkater ist schon lange nicht mehr, also ich denke, das kennst du auch, wenn du eigentlich bist einfach müde in den Armen, aber Muskelkater ist nur noch nach einem heftigen Krafttraining.
Hast du irgend so ein Motto für dich im Sport oder im Leben, was du so, woran du festhältst oder was du toll findest?
Ja, das ist so eine Sache. Eigentlich nicht wirklich, aber letztlich ist mir so der Spruch «Sometimes you win, sometimes you learn» über den Weg gelaufen. Und ich glaube, das ist so meine, ja, Philosophie.
Ja, das passt ganz gut rein. Wie sieht das aus mit den, ihr habt ja Sponsoren, also du hast ja Sponsoren, die dir das alles ermöglichen. Hat man mit denen engen Kontakt? Macht ihr dann noch speziell was für die oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also muss ich sagen, Sponsoring ist sehr schwer, was Privatwirtschaft betrifft. Ich bin jetzt vor allem vom Verband, von der Sporthilfe und vom Kanton, wo mich sehr grosszügig unterstützen. Das sind halt einfach die Fördergefäße, die es gibt. Und dort stehen wir gerne zur Verfügung für irgendwelche Anlässe, halten sich aber in einem sehr überschaubaren Rahmen. Und aus der Privatwirtschaft habe ich halt eher einfach so, wie sagt man, Goodwill-Sponsoren. Also mein ehemaliger Nachbar der Karosserie, da überweist mir immer einen kleinen Betrag. Meine Garage unterstützt mich, Talgarage Leisinger oder eine Immobilienverwaltung, die ich einfach mal per Zufall kennengelernt habe. Aber das sind dann mehr so Sponsorings auf, sagen wir, Gönnerstufe. Also ich kann hier leider nicht irgendwie grosse Sponsoren an Land können ziehen. Und das haben wir wahrscheinlich auch einfach die Medienpräsenz.
Ja, ich finde jeder, der irgendwie einen unterstützt, Gönner, egal wie klein der Betrag ist, egal in welchem Sport, finde ich toll, wenn die Leute sich...
Ja, unbedingt. Also ich bin sehr dankbar um jede Person, sei es auch nur, die mich sonst unterstützt, wo mir vielleicht mal neu hilft, mir herzufahren oder so. Das ist immer eine Entlastung.
Hast du schon mal oder Verletzungen gehabt oder Probleme gehabt
bei den vielen Training? Bei mir sind Verletzungen in Anführungszeichen halt eher noch so ein bisschen Folgen von der Paraplegie, wo halt der Körper die Umstellung nicht so gut mitgemacht hat. Ich habe vor 3 Jahren eine größere Operation an der Blase gehabt, die mich ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt hat. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen dort nochmal eine Operation gehabt. Das sind halt für mich eher so ein bisschen Punkte, die einmal können, oder wo mich jetzt auch ein bisschen zurückgeworfen haben. Der Handbike-Sport durch die runde Bewegung ist eigentlich noch sehr gesund für einen Bewegungsapparat. Da gibt es jetzt vielleicht nochmal durch eine Sturzverletzung. Aber das ist jetzt, bin ich bis jetzt zum Glück verschont geblieben.
Achtest du auf dein Gewicht eigentlich auch? Auf die Welt, oder ist es so ein bisschen, ist okay oder musst du wirklich krass drauf achten?
Nein, ich habe das ganz, ganz große Glück, dass ich eher zu leicht bin und von dem her kann ich recht gut essen und muss nicht so schauen.
Wenn du jetzt rausgehst, trainierst zum Beispiel bei dir, hast du gerade gesagt, dass du manchmal auf Hilfe angewiesen bist.
Genau, ja.
Also das heißt eigentlich, wenn du mal woanders hinfahren möchtest, trainieren möchtest, dann musst du quasi immer jemanden haben, der dich begleitet oder der dich auch hinfährt.
Genau, also ich brauche Hilfe beim Umsteigen ins Handbike. Das heißt, es ist immer so ein bisschen ein Organisationsaufwand. Ich trainiere relativ oft noch in Notwil. Dort ist zum Beispiel einfach der Paul mit Trainer stationiert, wo mir hilft. Und es ist, muss ich immer jemanden organisieren, wo mir hilft ins Bike einsteigen, aussteigen. Das ist meistens mein Vater, der zum Glück selbstständig ist und der kann dann auch mal schnell im Geschäft weg und mir kurz helfen. Aber die Trainingsrunden selber mache ich eigentlich allein. Es ist halt eher im Trainingslager, wo ich es jemand begleitet, weil die sind ja dann auch gerade dabei, da können sie auch selber etwas für ihre Fitness tun.
Und die Trainingslager, dann schließt du dich mit 2, 3 Leuten, hast du ja auch, wie gesagt, zusammen oder mit deinem Vater,
der dir dann hilft. Mit der Nationalmannschaft, genau.
Das heißt, ihr geht dann immer mit 10, 15 Leuten auf Tour? Ungefähr?
Ja. Im paralympischen Sport ist es halt so, durch die verschiedenen Behinderungen sind die Niveauunterschiede einfach schon rein behinderungsbedingt sehr, sehr gross. Das heisst, du bist dann meistens in einer Gruppe von 2, 3, die etwa ein ähnliches Niveau haben. Aber es macht halt Spass, wenn du dann halt so oben in der grösseren Gruppe unterwegs bist.
Was ich mir mal aufgeschrieben habe, was ich fragen wollte, ist zum Beispiel, wenn du zum Beispiel alleine rausgehst, wahrscheinlich dann, und du hast ein Problem mit dem Handbike von dir, dann, sag jetzt mal ganz doof, du hast einen Platten. Dann musst du ja quasi jemanden anrufen, oder wie muss ich mir das verstehen? Du kannst dir ja wahrscheinlich dann nicht ganz genau selber helfen, oder?
Nein, da bin ich aufgeschmissen. Also entweder fahre ich mit dem Platten heim oder ich muss jemanden fragen, wo mir unterwegs hilft, oder anrufen, dass man jemanden...
Ja, ich habe mir überlegt, ich finde das schon krass, ich habe gerade Ferien und ich merke immer, wie schön dich die LKWs trotzdem an einen ranfahren. Das ist das tägliche Problem, glaube ich, wenn du viel draußen dich bewegst mit dem Rennvelo. Aber jetzt denke ich mir noch vor, du liegst ja noch eine ganze Nummer tiefer wie ich und das ist bestimmt auch, wie gehst du damit um oder wie merkst du das? Die Leute kommen ja wahrscheinlich auch nah an dich rangefahren.
Ja, also ich mache mit blinkenden Lichtern und Fahnen, probiere ich einfach mich mal so sichtbar wie möglich zu machen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, weil man vielleicht das Handbike nicht so kennt, dass sie sanfter überholt wird als irgendein Velofahrer. Das ist jetzt so mein subjektiver Eindruck, den ich aus den Gesprächen mit Velofahrern kenne. Also, ich habe das Gefühl, da machen sie schon eher einen grossen Bogen um uns. Wir sind halt auch breiter, also man kann sich nicht einfach noch so durchdrücken. Und dann schaue ich halt schon, dass ich meine Trainingsrunden eher so ein bisschen auf Nebenstrassen mache. Wo oder halt irgendwie zu Zeiten, wo nicht so viel Verkehr ist.
Gibt es irgendwelche Strecken in der Schweiz, die dich mal wirklich komplett reizen würden zu fahren? Hast du da irgendwas noch auf der Liste?
Ja, was ich bis jetzt einfach so ein bisschen nicht gemacht habe, was mich sehr wirklich lustig ist, einfach mal so ein bisschen die Pässe zu fahren. Das ist halt so ein bisschen etwas, wo im Training widerspricht, weil wir halt einfach nicht die mega Umfänge und so mit fahren. Und ich denke, das wird dann nach meiner aktiven Karriere wird am einen oder anderen Pass.
Das ist natürlich hoch, runter. Ich denke, runter wird wahrscheinlich relativ noch anstrengend vor. Also ich stelle manchmal jetzt so Fragen, weil ich mich mit der Materie nicht so ganz auskenne, weil ich weiß nicht, wie kann man das handeln, das Bike bergunter? Ist das für dich gar kein Problem, wenn das dann auf einmal, sage ich mal, 60, 70, 80, 90 draufkriegt? Oder ist das für dich dann, wo du denkst, uiuiui?
Nein, das wird wirklich unterschätzt. Also wir haben einfach eine sehr, sehr geile Aerodynamik. Also ich habe mal Aerotests gemacht und da haben wir einen tieferen CDA, heisst das, glaube ich, als Bahnfahrer. Und durch das, dass wir drei Räder haben, ist das Bike einfach extrem stabil. Also da kannst du wirklich die Abfahrt in vollen Zügen genießen und eben auch mal 80 drauf bekommen, ohne dass du jetzt Angst haben, dass die jetzt nächstens auf den Sack haben.
Ja, das hat mich immer mal interessiert. Ja. Da war es ja recht klar, ne? Also so Voreingenommenheit oder das Wissen, was ich darüber nicht habe, ist klar, er liegt ja sehr, 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 sehr tief.
Was ein bisschen heikel ist, wir bremsen einfach nur komplett über das Vorderrad. Das ist ein bisschen schwierig, dass wenn der halt Vorderrad umgeht, dann geht es gerade.
Hast du Scheibe vorne drin schon, oder?
Nein, Felge.
Okay. Es ist ja durch die ganze Pandemie, die sehr anstrengend ist, hat es ja noch die Chancen, ein bisschen draußen, oder wir in der Schweiz hatten ja den Luxus, nur draußen trainieren zu können. Weißt du irgendwie, wie es jetzt weitergeht damit oder Informationen, ob das noch alles stattfindet?
Ja, es sieht so aus, als würde langsam eine Saison in Gang kommen. Wie gesagt, ich bin jetzt noch so ein bisschen rekonvaleszent, aber meine Teamkollegen, die gehen jetzt das Wochenende auf Belgien, fahren dort das Europacup-Rennen und das nächste Wochenende das Weltcup-Rennen. Und das wird so mal der Launch sein von einer reduzierten, aber doch stattfindenden Saison. Und ich bin sehr gespannt, wie das mit all diesen Corona-Schutzkonzepten so über die Bühne geht.
Aber du wärst ja dabei, ne?
Normalerweise ja. Ich denke jetzt, habe ich mehr davon, wenn ich da noch einen Trainingsblock in der Schweiz einlege. Und nachher wird Anfang Juni die Weltmeisterschaft in Portugal sein. Und ich werde wahrscheinlich erst dort ins Renngeschehen wieder eingreifen.
Kannst du mal ein bisschen näher noch auf den Handbikesport eingehen, wie genau alles dort funktioniert und abläuft?
Ja, klar. Der Handbikesport ist der paralympische Radsport. Der paralympische Radsport, wenn ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen darf, besteht nicht nur aus querschnittgelähmten Fahrern, sondern auch Athleten mit Beinamputation, Armamputation nehmen teil. Die haben dann fahren ein normales Velo, wo einfach mit einer Prothese zum Beispiel. Es gibt auch blinde Athleten, die paralympischen Radsport betreiben, die fahren Tandem. Das ist dann ein Pilot, ein sehender Pilot, der auf dem Tandem unterstützt. Mittlerweile sind das meistens Ex-Profis, also auch im Tandemsport ist eine krasse Professionalisierung im Gang. Und eben der Handbikesport gehört da dazu, ist unterteilt in verschiedene Behinderungsklassen. Das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie im Boxen, wo es Gewichtsklassen gibt, haben wir einfach verschiedene Klassen je nach Behinderungsgrad. Und da wird man vor dem ersten Weltcuprennen eingeteilt. Und das ermöglicht eigentlich, dass man so auf Augenhöhe kann gegeneinander antreten kann, dass nur Athleten mit einer ähnlichen Behinderung, mit einer ähnlichen Stärke gegeneinander fahren und so eigentlich eine faire Rennen hat. Paralympischer Radsport ist der UCI angeschlossen. Das heisst, wir fahren hier nach dem normalen UCI-Reglement. Wir haben auch UCI-Weltmeisterschaften. Wenn man Weltmeister wird, gewinnt man ein Regenbogen-Trikot, was sehr cool ist. 2023 ist ja da die universelle Rad-WM in Glasgow, wo wir auch Teil werden sein. Und von der Disziplin her fahren wir das Zeitfahren und das Strassenrennen. Zeitfahren ist etwa so rund eine halbe Stunde Fahrzeit und das Strassenrennen zwischen anderthalb und zwei Stunden. Plus geht im Handbike-Sport, das ist speziell, gibt es noch eine Staffel, wo drei Athleten bestreiten, abwechslungsweise, wo dann Athleten aus verschiedenen Klassen ein Team bilden. Und das ist speziell ein Event, aber macht sehr viel Spass, weil man da auch mal als Team fahren kann. Von den Rennen her ist vielleicht der Handbike-Sport eher so ein bisschen mit einem Mountainbike-Rennen zu vergleichen, was so ein bisschen die Dauer vom Rennen betrifft und auch bei uns gibt es selten Teams, also vielleicht sind mal zwei oder drei von der gleichen Nationalität am Start, aber es gibt so selten Möglichkeiten, wirklich eine Teamtaktik zu fahren. Und auch, wir haben nicht irgendwie so das E-Rollen, das man von der Tour de France kennt, dass irgendwie mal 200 Kilometer einfach gefahren wird, sondern bei uns ist Achtung, fertig, los. Und
aber gibt es verschiedene Bikes, die ihr fahrt für Zeitrennen oder für irgendwelche Kurse oder fahrt ihr immer mit dem gleichen?
Ja, ich denke, 95% von den Athleten fahren schon einfach das gleiche Bike in allen Rennen. Es hat mal so ein bisschen Versuche gegeben von einem Zeitfahrbike, aber das hat sich nicht wirklich durchgesetzt.
Und werden die auch geprüft, die Räder? Weil du sagst, das ist ja UCI-konform. Werden die komplett nachgeschaut? Ich sage jetzt mal vorsichtig, dass da kein Motor eingebaut ist oder sonstiges. Werden die durch?
Ja, genau. Man hat auch den Kollegen mit dem iPad, der da ein bisschen rumfuchteln kann. wie effizient das ist, weiß ich nicht. Aber ja, klar, wir haben auch da unsere Vorgaben und Richtlinien, was da Spurbreite und Rahmendicke und alles anbelangt. Vielleicht noch eben gerade, wenn du es von der Renngefährten selber hast. Das sind natürlich mittlerweile auch alles Carbon-Velo, wo sehr leicht sind. Also die leichtesten gehen jetzt unter 10 Kilo, meins ist etwa 12 Kilo schwer. Von den Komponenten fahren wir normale Rennvelo-Komponenten. Wie wahrscheinlich alle Zuhörer auch. Vom Preis her bewegen wir uns sicher auch so ein bisschen bei den sehr teuren. Rennvelo in dieser Klasse hat einfach den Grund, dass recht kleine Stückzahlen produziert werden. Das sind so Kleinstfirmen, die die Handbike produzieren. Und nachher ist für jeden Athlet selber noch sehr viel Tüftelarbeit gefragt, wo dann das Handbike noch auf deine eigenen Bedürfnisse, je nach Behinderung, noch musst anpassen. Ein bisschen an der Rücken lehnen, etwas machen, je nachdem. Okay. Bei mir ist zum Beispiel die linke Hand noch eingeschränkt, ich kann dort nicht greifen. Das heisst, ich musste dann noch eine Konstruktion machen, um einfach meine Hand an der Kurbel zu befestigen.
Genau. Und ich das eigentlich noch vorstellen mit den Preisgeldern. Gibt es bei euch Preisgelder?
Ja. Aber ja. Ich meine, die decken nicht einmal Benzin- und Hotelkosten. Ja, es langt dafür die Nacht.
Musst du aufpassen, wo du über, hast du ein bestimmtes Budget im Jahr, wo du dich bewegen kannst? Oder könntest du eigentlich sagen, durch die Unterstützung, die du bekommst vom Kanton und so weiter, ich könnte so viel machen, wie ich möchte?
Ja, nein, ich muss schon schauen. Die Kostenpunkte sind vor allem Trainingslager. Das ist das Teure. Einige, also wir haben jetzt nicht, unser Wettkampfkalender besteht vielleicht aus zwei bis drei Weltcuprennen, eine Weltmeisterschaft und dann noch drei, vier Europacuprennen. Und für uns das Gute ist, dass die Handbike-Szene sehr auf Europa zentriert ist. Das heisst, wir haben eigentlich wenig weite Reisen. Wir können es meistens mit dem Auto machen. Und von diesen Reisen sind dann noch einige mit dem Nationalteam. wo wir dort auch bezahlt sind. Von dem her ist dann mehr so ein bisschen die Trainingsplanung, wo ich aufs Budget schauen muss, dass ich dort halt im Malen rausholen kann. Eben jetzt halt mir einmal den Luxus kann gönnen, im Januar auf Dubai zu kommen, was schon ins Geld geht, aber halt einfach sehr cool ist, wenn man dort wirklich ideale Trainingsbedingungen hat.
Ich glaube, ich habe mal gehört, diese, was man bei dir auch sieht auf dem Foto, dass die Straßen teilweise extra auch gebaut worden sind, wo gar keine Autos fahren, ne? Wo du wirklich deine Ruhe hast.
Ja, also, ich meine, das ist jenseits von dekadent, dass der irgendwie ein Scheich einfach irgendwie 150 Kilometer Radweg in die Wüste baut, wo praktisch niemand braucht. Und dort ist einfach eine Autobahn zum Trainieren. Also dort ist ja nichts los. Du kannst einfach Kilometer, wirklich Kilometer fahren. Das ist genial, bei wirklich angenehmen Temperaturen.
Aber unterwegs gibt es noch Wasser, ja? Wenn du 150 Kilometer in die Wüste reinfährst.
Ja, wir machen ja dann nicht irgendwie 150 Kilometer am Stück und so, aber es ist auch immer jemand unterwegs mit einem Putzkarren, wo dann den Sand wieder von der Straße wischt und so. Das ist schon ein bisschen Insight. Aber es sind verschiedene Runden, die man fahren kann. Also, man ist schon immer noch so ein bisschen in der Nähe von der Zivilisation.
Was kannst du denn uns noch bitte sagen über die Sporthilfe Schweiz und über den Kanton?
Ja, das sind sehr langjährige Partner, die mich wirklich schon von Anfang an auf meinem Weg unterstützt haben. Also auch der Verband Rollstuhlsport Schweiz bin ich im Fördergefäß Paratop-Athletes, der mich mit einem namhaften Betrag unterstützt. Der Kanton hat mir geholfen mit Sportklasse, dass ich dort können Sport und Ausbildung kombinieren. Mittlerweile bin ich dort im Olympiateam, das ist Kanton Basel-Land eigentlich einer der ersten Kantone gewesen, wenn nicht sogar der erste, wo seine Sportler auch mit Geldern aus dem Swisslos-Sportfonds unterstützt, dass wir einfach weniger arbeiten können oder uns bessere Trainingsbedingungen können leisten können. Und seit etwa 4 Jahren ist auch bei der Sporthilfe, sind wir gleichgestellt mit den olympischen Sportarten, was für uns ein sehr wichtiger Schritt gewesen ist, weil wir auch von den Unterstützungsgeldern gleich viel bekommen wie die olympischen Athleten. Und das hat mir neue Dimensionen aufgetan, was einfach, dass ich auch beruflich nicht noch muss, einen Job nachgehen muss, sondern mich komplett auf den Sport konzentrieren kann. Also das ist für mich ein Riesenprivileg, wo wenige paralympische Athleten können haben.
Ja, wenn du auf andere Länder schaust zum Vergleich, wie sieht das da mit den Förderungen aus? Also weißt du da irgendwas, wie die unterstützt werden?
Ja, das ist halt noch schwierig, weil paralympischer Sport wird dann halt in anderen Ländern noch viel mit Renten geschafft und so, wo sie das dann irgendwie quer subventionieren oder was sich für die Athleten einfach gar nicht lohnt zu arbeiten, weil sie einfach eine Rente bekommen. Es gibt so osteuropäische oder asiatische Länder, wo paralympische Medaillen, eigentlich olympische Medaillen, recht gleichgestellt sind, was so Gelder oder Prämien betrifft. Aber ich denke, in der Schweiz ist schon noch der Normalfall, dass die paralympische Athletik nicht noch eine 20-50% Stelle hat.
Wenn du jetzt etwas ändern könntest mit der Ansicht oder mit den, sagen wir mal, Wettkämpfen und Events, dass man vielleicht mehr, dass ihr mehr Aufmerksamkeit bekommt, was würdest du da machen?
Ja, ich glaube, da ist schon Integration, ist das Schlüsselwort, dass wir halt wirklich uns können einen Radsportanlass anschließen. Also wir haben ja schon Showrennen oder Tour de Romandie gehabt oder an der Tour de Suisse. Und ich denke, das wäre so ein bisschen für uns der Weg, zum da ein bisschen ins Zentrum rücken. Dass man halt wirklich, wie man jetzt gehört mit der Tour de Swiss Woman, dass halt einfach all die Radsportdisziplinen auf der Strasse einfach so an einer Veranstaltung können teilnehmen. Also ich denke, ob da noch ein Feld von Handbikern vorausfährt, das macht die Brote nicht feiss. Und das wäre für uns so wertvoll, dass wir so aus dieser Paralympics-Nische rauskommen, da wir auch den Kontakt mit anderen Radsportlern und so haben, das würde uns sehr viel, viel weiterhelfen. Auch was so ein bisschen das Know-how über Technik und so anbelangt, über Material, da haben wir sicher noch viel Aufholpotenzial.
Ja, ich habe das auch mit der Tour de Swiss Women mir alles angeschaut. Habe auch mal eine Anfrage rausgeschrieben, ob die sich vielleicht meldet sich da jemand noch, dass ich das mit dem auch mal besprechen könnte. Ich finde es sehr interessant. Und wie gesagt, ich habe auch so ein, zwei Leute, die im Profiradsport sehr aktiv sind und die mit denen habe ich mich unterhalten. Und die sagen ja selber, dass die Radprofis auf dem hohen Niveau gerade das Problem haben, dass sie gar keine Lust mehr darauf haben, dass immer länger und immer härter die Rennen werden. Leute, die sich so in der Materie nicht auskennen, die kriegen das gar nicht mit, dass Zieleinfahrten in 45-Grad-Kurven enden oder es sind ja sehr viele Unfälle passiert oder auch mit den Abstellgittern, das als Außenstehender kriegt man das gar nicht so mit. Und die würden auch lieber weniger Höhenmeter und weniger Länge fahren, weil wenn man sich das anguckt, wird ja immer brutaler.
In den kleineren Etappenrennen, das so kurze, knackige Etappen, sind viel attraktiver für den Fan, den Zuschauer. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, als irgendwie eine 250 Kilometer Tour de France Flachetappe. Und zum Beispiel Lüttich von den Frauen ist ein super animiertes, attraktives Rennen gewesen, zum Schauen. Und jetzt sagen wir, für einen Handbike-Sport, der jetzt nicht so auch mit Kameras begleitet ist, ist es natürlich auch attraktiver, wenn es vielleicht auf kürzeren Runden stattfindet, wo man dann einfach auch dem Zuschauer öfter vorbeikommt und da auch ein bisschen die Rennentwicklung kann verfolgen.
Ich glaube, wenn man mal 1-2 Millionen hat in der Schweiz und würde sich zum Beispiel ein Rennen mal erstellen, wo die Profimänner starten, dann die Frauen und auch Leute mit dem Handbike.
Also muss da gerade noch schnell reingrätschen. Also wirklich Kompliment an Swiss Cycling. In 2024 ist ja Rad-WM in Zürich und dort wird auch Paracycling integraler Bestandteil sein. Das wird das erste Mal sein, dass eine UCI-WM auf der Strasse auch Paracycling aufgenommen wird. Also auch gleichzeitig Medaillensätze vergeben werden. Und ich denke, das ist schon, Swiss Cycling macht auch sehr viel. Und das ist the way to go für euch.
Ja, also genau da wollte ich eigentlich hin. Das Problem ist einfach, man braucht, glaube ich, viel, viel Geld, um, wenn man darüber berichten möchte von einem Event, um das den Leuten zu zeigen, damit sie es verstehen. Und man sieht ja auch, ob das bei dir ist oder bei den Frauen, es fehlt einfach da an Geld. Man will kein Geld da reinpumpen, dann bleibt man immer weiter versteckt in dieser Nische. Und ich denke, man kommt eigentlich nur so ein bisschen aus dem Schatten raus, wenn man eine richtig gute Berichterstattung darüber auch macht.
Ja, kann ich nicht hinzufügen.
Das ist halt, ich hoffe, dass sich da in nächster Zeit etwas ändert und dass nicht da irgendwie einmal im Jahr ein Bericht kommt über jemanden oder der Handicap hat oder eine Frau, die da mal 20 Minuten im SRF auftaucht. Das war toll, finde ich immer, dass man sowas sieht und dann fühle ich auch damit und bewundere das, wie viel Kraft und Energie die Menschen aufbringen, um solche Hürden zu haben. Aber es müsste einfach viel mehr alltäglich sein. Es müsste einfach Alltag sein, dass wir das viel mehr sehen.
Ja, danke. Das ist eigentlich vielleicht nicht mehr irgendwie etwas krass Spezielles ist, sondern einfach, dass wir einfach als Sportler und Sporttreibende wahrgenommen werden, wie jeder andere auch. Das, denke ich, wäre so meiner Sicht das Ziel.
Ich kenne das nur aus Amerika, da weiß ich, dass die Leute bei den großen Marathonveranstaltungen auch teilweise Handbike-Leute am Start sind, die da mitfahren. Ja, genau. Habe ich jetzt hier in der Schweiz, ich bin ein paar Sachen schon gelaufen, habe ich hier noch gar nicht gesehen so richtig.
Also in Deutschland gibt es eine relativ starke Szene von Städtemarathons, wo auch Handbiker zugelassen sind. Also Berlin-Marathon ist da sehr cool. Da ist natürlich halt so ein bisschen aus meiner Sicht die berechtigte Diskussion, dass wir eigentlich Radsportler sind und an einer Laufveranstaltung wie nichts verloren haben. Also es gibt ja noch die paralympische Leichtathletik, wo die sogenannte Rennrollstühle fahren. Und die haben auch die Marathon-Trophies mit den entsprechenden Preisgeldern. Die sind da wirklich sehr gut integriert. Und ich denke, der Handbike-Sport sollte eher probieren, bei den UCI-Events Unterschlupf zu finden, als jetzt so bei Städtemarathons. Auch wenn dort vermeintlich die Aufmerksamkeit höher ist. Aber es ist halt dann schon sehr schwer zu erklären, wieso Radsportler an einem Lauf-Event vertreten sind.
Ich finde es trotzdem cool. Man könnte sich die Strecke teilen und hat man ein bisschen mehr Abwechslung, finde ich persönlich. Und die UCI oder die UCI, die ist ja auch sehr konservativ, was alles angeht, ja.
Voll, das ist schon so. Also sagen wir rein für die Visibilität von unserer Sportart, das ist natürlich ein Berlin-Marathon A und so. Und so kommen auch immer irgendwie 150 bis 200 Handbiker aus der ganzen Welt zusammen. Das ist schon klar. Wenn dann halt so Porsche, die genau nach den gleichen Preisgeldern kommen, muss ich schon sagen, ja, wir sind froh, dass wir dort Startmöglichkeit haben. Aber es ist dann schwierig, den Leuten zu vermitteln, dass das Radsport ist und nicht Leichtathletik. Und denke, ja.
Aber es wird auch bestimmt auch cool, also zum Beispiel Zürich-Marathon, dieses Jahr leider, klar, wegen der Pandemie hat das mit der App stattgefunden, aber wird auch bestimmt auch mal cool, wenn da mal so ein paar Leute an den Start gehen. Das ist eine flache, eine schöne Strecke.
Ja, ich glaube, in Zürich jetzt einfach zu viel Tramschienen.
Ah, okay. Das kann sein. Ja. Ich habe eben noch überlegt, die Halbmarathons, die ich gelaufen bin, da wäre das Problem, was ich natürlich toll finde, dass das ja teilweise dann wirklich durch Feldwege und alles geht und das wäre natürlich dann nicht so günstig.
Nein.
Ah, wieder was gelernt, ja. Also ich danke dir auf jeden Fall für deine ganze Zeit und für die Informationen, die ich mal oder die anderen auch bekommen haben über deinen Sport. Du bist ein toller Typ, bleib wie du bist. Ciao, Tobias.
Ciao.
Hey, hat euch der Podcast auch so gefallen? Dann hinterlasst doch einen Kommentar bei Instagram. Schreibt uns doch eine Nachricht, wenn du dazu eine spannende Geschichte zu erzählen hast. Oder wenn dich etwas interessiert. Wir würden uns darüber freuen. Bleibt gesund.